Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popkultur auf der Couch. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und wir sind beide psychologische Psychotherapeutinnen und reden über popkulturelle Phänomene. Und heute hat Tine eine Folge vorbereitet.
Genau. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von der einen Hunger Games Folge. Da haben wir ja über Finnick Oder gesprochen. Da hattest du ja auch das Thema Schönheit mitgebracht. Das war ja auch super interessant. Und da hatten wir ja auch so einen kleinen, na, so eine Parallele auch zu unseren Zeiten. Obwohl, also zu unseren Zeiten, das klingt so, als wäre Hunger Games irgendwie zu irgendwelchen anderen Zeiten mal real gewesen. Also zu unserer Realität. Ja. Hatten wir da die Parallele gefunden, dass es ja so ein bisschen, oder ich glaube mich, ich weiß es gerade nicht mehr so genau, an so Influencertum erinnert hat,
ja.
An Content Creation, ja. Soziale Medien.
Da haben wir lange drüber gesprochen, ja.
Ja, okay, gut, so genau konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
War auf jeden Fall so, ja.
Also da ging es ja auch so um die öffentliche Vermarktung von Persönlichkeit, von Schönheit, also so ein bisschen das Thema Mensch als Produkt.
Mhm.
Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Influencer auf der Couch.
Geil. Ja, cool.
Und das würden wir jetzt einfach mal als englisches Wort betrachten. Deswegen ist das dann einfach ein neutral, also geschlechtlich neutrales Wort Influencer.
Sehr gut.
Deswegen wird das nicht gegendert.
Mhm.
Also, das ist ja schon etwas, was in unseren Zeiten ziemlich relevant ist. So soziale Medien, Influencertum. Ich weiß gar nicht, ist das ein Wort?
Wenn du das sagst, ist das bestimmt ein Wort.
Ich habe das mehrfach irgendwie schon gedacht oder geschrieben und dachte irgendwie, ich habe mich irgendwie selber überzeugt, das wäre ein Wort.
Ab jetzt ist es ein Wort.
Genau. Und ich hatte ja auch, und ich glaube du auch, ich hatte dir das Buch, glaube ich, auch mal ausgeliehen. Das heißt auch Influencer von Ole Nymoen. Ich weiß nicht genau,
wie es
Nymoen, das ist ein norwegischer Name, glaube ich, und von Wolfgang M. Schmidt. Die haben ein Sachbuch geschrieben über Influencer und das fand ich sehr spannend. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen und ich glaube, ich habe es ja auch ausgeliehen, oder?
Mhm.
Hattest du es auch gelesen?
Mhm, ich habe es auch gelesen, aber ich habe wirklich nur sehr vage Erinnerungen jetzt dran, wo wir drüber sprechen.
Aber ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Basis, da du ja vielleicht so ein paar Sachen noch irgendwie im Hinterkopf hast oder dich auf jeden Fall auch mal im Rahmen dieses Buches damit auseinandergesetzt hast, dass es für dich jetzt auch nicht ganz neu ist. Das war so ein bisschen so mein Ausgangspunkt für die Überlegungen. Die haben ja eher aus so einer wirtschaftsphilosophischen Ebene darüber das so analysiert und reflektiert. Das machen wir hier jetzt natürlich nicht, sondern wir schauen aus einer psychologischen Perspektive da drauf und schauen uns mal so ein bisschen an, was eigentlich für psychologische Prozesse da eine Rolle spielen könnten und was das vielleicht auch so mit unserer Wahrnehmung von Identität, unserem Selbstbild und vielleicht auch unserem Selbstwert zu tun haben könnte, dass wir in Zeiten leben, wo Content Creation eben so allgegenwärtig ist und eben auch ein krasses Ding vor allen Dingen auch für jüngere Menschen ist, also für Kinder und Jugendliche.
Jünger als wir, meinst du? Geht
ja. Ja, doch, ein bisschen jünger geht.
Ja, ja.
Genau, also ich kriege das ja nicht so doll mit, aber ich, also so wie ich das mich belesen habe,
ja,
ist das offensichtlich schon ein ziemliches Ding für Kinder und Jugendliche. Die haben ja auch teilweise irgendwie krasse Screenzeiten und das ist ja dann nicht nur irgendwie, dass die da spielen, sondern dass die auch wirklich, also dass da so ein krasser Hype auch um manche Influencer ist und dass die so die neuen Popstars sind, die so total zu Vorbildern werden und wo dann irgendwelche Kinder und Jugendliche dann auch zu irgendwelchen Meet and Greets gehen und irgendwie 1000 Dinge konsumieren und kaufen, weil die eben empfohlen wurden von diesen Influencern oder weil die dann ihren eigenen Merch haben oder sowas.
Ja.
Also das, oh Gott, das hört sich alles so wahnsinnig boomerig an. Das scheint ein ganz schönes Ding bei den jungen Menschen zu sein.
Aber ich finde es ein richtig gutes Thema, weil ich das auch, also weil wir ja tatsächlich beide vielleicht in der Generation sind, wo wir diesen krassen Hype vielleicht nicht so gut nachvollziehen können oder auch, weiß nicht, ob es ein Generationsding ist oder auch ein persönliches Ding, aber ich finde das schon immer faszinierend, weil ich mich da so schlecht reinversetzen kann, wie man so krass so Content-Creatern folgen kann, weil ich das einfach nicht mache und noch nie gemacht habe und das einfach gar kein Bedürfnis habe, irgendwelchen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie ihre Wohnung mir zeigen, so.
Ja.
Deswegen freue ich mich sehr, erleuchte mich gerne, was da die Prozesse sind.
Kein Druck oder so. Okay. Genau, ja, bei mir geht das ähnlich. Also ich habe schon eine gewisse, weiß ich nicht, Faszination für manche Menschen, die eben, aber das sind eher dann Menschen, die podcasten und irgendwie schreiben und da beschäftige ich mich zum Beispiel gerne mit was allen möglichen Dingen, die so rausbringen und also hör mir das an, lese mir das durch, aber ich müsste denen jetzt nicht dabei zuschauen, wie sie irgendwie ihre Wohnung einrichten.
Genau,
oder?
Das ist bei mir nämlich auch ganz so. Es gibt schon ein paar auf Instagram, das nutze ich auch nicht so viel, aber es gibt ein paar, denen ich folge, auch AutorInnen oder so, und dann sehe ich so Sachen aus deren Privatleben und das interessiert mich einfach nicht. Also mich interessiert halt, was die für Sachen zu sagen haben zu den Themen, über die sie halt schreiben, oder auch, mich interessiert halt, wenn die ein Buch rausbringen oder sowas, aber mich interessiert oft, trotz dessen, dass ich die Person irgendwie für das, was sie macht, schätze, deren Privatleben einfach nicht so sehr.
Ja, sehr begrenzt auf jeden Fall. Zum einen ist es nicht so spannend und manchmal, wenn es dann irgendwelche Menschen sind, die eben sehr, sehr erfolgreich sind, dann rege ich mich eher mal darüber auf, in welchem Überfluss die leben wie sozial ungerecht das eigentlich ist.
Ja, und mich nervt schon auch oft, dass man halt nur so einen Einblick bekommt in das Happy Life gefühlt. So, und das ist, also, das nützt mir halt irgendwie nicht zu sehen, wie die halt schöne Urlaube machen. So, das, weiß nicht, das macht mich dann nur unzufrieden mit meinem Leben.
Ja, das ist auch ein Punkt, über den wir uns dann noch ein bisschen genauer austauschen werden. Dass das natürlich auch einfach ein super verzerrtes Bild ist, was man da so präsentiert bekommt. Und das ist natürlich auch total, also aufgrund dessen, weil es eben massiv kuratiert ist.
Ja, ja.
Also und selbst wenn mal irgendwie unangenehme Dinge präsentiert werden, dann ist das ja auch auf eine ganz bewusste Art und Weise und teilweise auf eine sehr ästhetische Art und Weise.
Genau.
Und das ist ja auch nicht vergleichbar mit dem realen Leben.
Ja.
Vielleicht nochmal kurz zu so den Hauptpunkten des Buches. Da argumentieren die beiden Autoren, dass Influencer eben mehr sind als nur Werbefiguren. Also das hätte ich jetzt sowieso tatsächlich gesagt, weil ich meine, sie präsentieren sich ja auch als deutlich mehr als das. Aber man könnte ja eher, wenn man da so drauf schaut, sagen, naja gut, die verkaufen halt ihren Kram und die wollen halt Geld verdienen, Punkt. Aber das Besondere dabei ist eben, dass die so ihr eigenes Leben zu einer Marke machen und ihre eigene Persönlichkeit auch zu einem Produkt hochstilisieren und dass da eben so die Grenzen zwischen privatem Unterhaltung und Werbung eben auch miteinander verschwimmen. Und genauso so die Hauptpunkte von wie hast du gesagt, wird der
Niemöhn?
Niemöhn. Und Schmidt sind dann so ein bisschen das Echte wird, also in Anführungsstrichen das Echte, ganz wichtig, Anführungsstriche, wird zum Produkt. Und das eben so dieses Thema Authentizität wird so genutzt als Marketingstrategie zur Steigerung der eigenen Wirtschaftlichkeit. Das macht ja gleich schon mal so ein Spannungsfeld auf, wenn man darüber nachdenkt. Da habe ich auch schon im Rahmen von den sozialen Medien schon immer mal drüber nachgedacht, dass ich das auch super seltsam finde, dass da ja, also es geht ja ständig nur darum, irgendwie authentisch zu sein. Also da haben wir auch, ich glaube, in einer anderen Folge haben wir auch mal kurz über Reality-TV gesprochen und da hatte ich ja auch erzählt, dass es immer darum geht, möglichst real zu sein und dass das Schlimmste, was dir irgendwie an den Kopf geworfen werden kann, ist, dass jemand dich irgendwie fake nennt oder so. Und das ist halt einfach so seltsam und widersprüchlich, weil es ist ja total paradox, dass die ganze Zeit davon irgendwie berichtet wird, dass man versucht oder dass man sich als total echt und authentisch präsentiert, aber Authentizität, ein böses Wort, das bedeutet ja, dass man spontan, ehrlich, natürlich sich verhält. Und das steht ja in einem krassen Kontrast dazu, was auf den sozialen Medien passiert. Also das ist ja ein bewusstes Inszenieren, das ist eine professionelle Produktion, gerade auch wenn die dann erfolgreicher werden, dann ist das ja wirklich, da ist ja ein Team dahinter, da sind riesige Ressourcen, die da reingesteckt werden, Planungen, Produktion und professionelles Aufarbeiten. Und das ist ja eigentlich der komplette Gegenstück zu Authentizität. Da kann man sich ja schon noch mal fragen, warum diese in Anführungsstrichen echten Inhalte so gut auch funktionieren. Also das machen die ja, weil das auch so gut klappt. Und gleichzeitig sind das ja die wahrscheinlich am unauthentischsten sind, weil die eben wissen, wie wichtig es ist und da ganz viel Mühe und Arbeit reingesteckt wird. Aber was denkst du denn so, warum vielleicht die Menschen gerade nach solchen Content lechzen? Lechzen.
Also ich glaube, es ist, weil ja schon die Illusion trotzdem entsteht, dass das echt ist, oder? Also so soll es ja zumindest sein, ne? Ich glaube, dass man das so krass hinterfragt, das ist ja nicht gewollt von den Menschen, die es produzieren. Und ich denke, das ist auch im Consumer, im, wie sagt man? Ja, oder? Im Konsumentinnen? Na, egal. In der Person, die das konsumiert.
Ach so, okay. Consumer, ja.
Im, da ist es ja auch, wenn man das nicht so krass hinterfragt, vielleicht doch das Gefühl, was entsteht, dass man an einem echten Leben teil hat und auch vielleicht so ein Privileg, an so einer Echtheit teilzuhaben, die diese Content-Creatorin quasi, weißt du, das schafft dann so eine Art persönliche, vermeintlich persönliche Bindung, guck mal, wie nah die mich dran lässt oder sowas. Und ich glaube, dass dann schon so das passiert, dass man halt da vermeintlich mit so mit Aspekten davon relaten kann. Also zum Beispiel, wenn Leute ihre Wohnung zeigen und dann zeigen die eine Ecke, die ist unaufgeräumt oder sowas, weißt du, dann denkt man, ah ja, bei mir ist auch unaufgeräumt, keine Ahnung. Und dann fühlt man sich so, als hätte man eine verletzliche Seite gesehen und das ist irgendwie ein Privileg, oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also da in dem Kontext spricht man ja auch hier von parasozialen Beziehungen, die man da aufbaut, was ja bedeutet, dass eben einseitige Beziehungen entstehen. Also der Content Creator schickt da seine Inhalte raus in die Welt und gestaltet die auch möglichst so, dass sich Menschen davon gut angesprochen fühlen. Also so zum Beispiel, ah, was meinten ihr dazu? Ich finde das ja so und so. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, also mich interessiert eure Meinung.
Uns interessiert auch eure Meinung.
Wir jetzt.
Oder? Ja, uns interessiert auch eure Meinung.
Ja, das ist korrekt. Aber ich glaube, das ist dann doch nochmal ein bisschen anderer Rahmen ja. als bei wirklich sehr erfolgreichen Social-Media-Accounts. Das heißt ja auch gar nicht, dass es immer nicht, also überhaupt nicht stimmt, dass da ein gewisses Interesse daran steht. Aber das ist ja schon auch die Motivation dahinter, weswegen man das dann so formuliert, dass das schon in vielen Fällen sicherlich darum geht, dass man einfach, da haben wir also so ein Schlagwort bei sozialen Medien, einfach das Engagement fördern möchte.
Ja.
Und dass man eben weiß, dass wenn die Leute sich irgendwie angesprochen fühlen, wenn die das Gefühl haben, ah, das ist irgendwie wichtig und von Interesse, dass ich hier dranbleibe, dann bleiben sie natürlich auch eher dran.
Ja, zum Beispiel auch, dass die oft so Menschen mit ihr Lieben und sowas ansprechen, ne?
Ja.
Also das fast alle gefühlt, oder?
Ja, oder dass sie ja auch ganz häufig, obwohl das ist ja auch im Podcast manchmal der Fall, dass man dann so einen Namen hat für seine Community.
Genau.
Also der sich dann zum Beispiel
die aus... Hütties oder
ja,
so.
Genau, ja, genau. Und das ist, also wir docken hier natürlich immer wieder an die absoluten Grundbedürfnisse von uns Menschen an. Also hier wäre es dann eben so Gemeinschaftlichkeit, Verbindung. Und genauso gibt es eben auch ganz viele andere Grundbedürfnisse, die damit eben so ein bisschen bespielt werden. Wenn man zum Beispiel den Eindruck hat, oh, da wird nach meiner Meinung gefragt oder wir sollen uns hier irgendwie an was beteiligen, dann habe ich vielleicht das Gefühl, irgendwie meinen Beitrag leisten zu können, das Ganze irgendwie ein bisschen vielleicht mitsteuern, kontrollieren zu können.
Ja, also ich hab mich tatsächlich aber gefragt, ne, weil du sagst, ja, man hat dann so vermeintlich Kontrolle, weil man ja mit kommentieren kann, aber super viele konsumieren ja ohne jemals zu kommentieren. Das ist ja dann eine Illusion. Also wie ein bisschen hast du es ja auch anklingen lassen, ne? Aber es ist eigentlich eine Illusion, weil ich ja aktiv erstmal bei sehr erfolgreichen Menschen gibt es ja irgendwie auch tausende von Kommentaren, das lesen die ja vielleicht gar nicht so richtig.
Bestimmt nicht.
Und dann ist es ja trotzdem auch, es gibt ja trotzdem Millionen Menschen, die das gerne konsumieren und nicht kommentieren, ne?
Ja.
Und der andere Punkt, den du gesagt hast mit der Gemeinschaft und der Verbundenheit, das finde ich wahnsinnig deprimierend, ehrlich gesagt. Also, weil das ja so ist, du sitzt alleine vor deinem Handy und hast, wie du gesagt hast, so eine parasoziale, so heißt das, ne? Mhm. Parasoziale Beziehung zu einer Person, die dich noch nie getroffen hat, die nichts über dich weiß und du denkst, das ist Gemeinschaft. Also, das finde ich irgendwie einen super deprimierenden Gedanken.
Ja. Es ist auch irgendwie, aber es zeigt einfach, welche Bedürfnisse da sind. Und in unserer Welt, wo halt immer mehr Vereinzelung passiert, ist dieses Bedürfnis natürlich bei vielen Menschen wahnsinnig groß. Und das ist so ein bisschen, ich stelle mir das irgendwie so eine Ersatzdroge dann vor. So, das ist dann so deren Methadon. Dann ich kriege irgendwie vielleicht im wahren Leben das nicht so gut hin. Oder ich kriege es vielleicht schon hin, aber es ist halt herausfordernder. Es geht mit mehr Schwierigkeiten einher und mehr, naja, soziale Interaktionen sind ja manchmal auch nicht so leicht oder das ist halt...
Konfliktbehaftet ist genau, ja da auch nicht, ne?
Oder da ist man mal, wird man auch mal gekränkt oder fühlt sich in Frage gestellt. Also es ist einfach herausfordernder. Und da hat man dann so eine Leitvariante, also Bindung, Leid. Man kann das ja auch selber, und da haben wir halt wieder so diesen Aspekt der Kontrolle. Ich kann das halt super, so nach dem Motto, jetzt ist mir zu viel oder das gefällt mir jetzt nicht, dann wische ich weiter und gucke mir erst den nächsten Reel an, weil das gefällt mir jetzt nicht. Ist im wahren Leben ein bisschen schwierig. Wenn im wahren Leben dir jemand was erzählt und dir gefällt das nicht, dann kannst du die einfach weiterwischen und sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht hören. Hm. Sondern da muss man vielleicht sich dann auf ein schwieriges Gespräch einlassen. Oder ich weiß nicht, man kann natürlich auch sich die Ohren zuhalten und lalala sagen, aber das ist dann vielleicht auch nicht so förderlich für die Beziehung. Hm. Also reale Beziehungen sind einfach natürlich viel mehr Arbeit.
Hm.
Sie sind natürlich auch deutlich, also ich will das jetzt hier, das klingt so wahnsinnig negativ, sie sind natürlich auch viel bedeutsamer und sie geben uns viel, viel mehr als solche parasozialen Verbindungen, was nicht heißt, dass es nicht auch, wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt, auch was total Schönes sein kann. Also das für manche Menschen ist das eine Riesenressource, dass sie Teil von so einer Community sind. Solange das nicht alleine dasteht und man sonst im Leben einfach total vereinzelt ist und das einen vielleicht eher sogar in dieser Vermeidung hält, würde ich das auch gar nicht so pathologisieren wollen.
Genau, aber ich glaube, ein Teil von der Community zu sein, ist dann auch was anderes. Vielleicht, weil du ja dann vielleicht auch wirklich Kommentare teilst und dann andere Menschen deine Kommentare kommentieren, die du vielleicht dann kennst mittlerweile oder sowas, was weiß ich, ja, als nur jemandem stupide zu followen, oder?
Ja,
weil das ist
natürlich sehr unterschiedliche
Arten. Genau, und das verstehe ich schon, auch das ist ja wie Taylor Swift ja auch in der Community so engagiert als und ja auch so Easter Eggs und so Zeug versteckt, ne? Die hat das ja auch perfektioniert mit der Community. Und da ist natürlich schon, da geht es ja nicht nur darum, irgendwie zu gucken, was macht Taylor Swift, sondern auch ein Teil von der Community zu sein und irgendwie Menschen zu Konzerten zu gehen oder was weiß ich, ne, irgendwas zu haben, wo man halt zusammen engaged.
Ja, und das gibt's ja auch bei allem. Das gibt's ja, es ist ja nichts Spezifisches für soziale Medien. Das gibt's ja auch zum Beispiel bei Harry Potter oder so. Also krasse Communities zu Büchern oder zu Filmen oder was weiß ich was.
Genau, weil viele von diesen Communities zentrieren sich ja doch auch um ein Ereignis, wo man real ist, dann würde ich sagen, oder? Oder wo man sich austauscht. Ah, weiß nicht. Aber zumindest über, also geht's da auch um Austausch, würde ich sagen. Während, wenn ich nur einen Content verfolge, dann gibt's ja keinen Austausch.
Genau, das, also die Art von Konsum sollte man da eben auch differenziert betrachten. Also das ist das sowas rein Passives? Also substituiere ich damit so ein bisschen ein reales Leben, indem ich zu Hause auf der Couch sitze und irgendwie stundenlang, teilweise wirklich viele, viele, viele Stunden lang durch irgendwelche Beiträge von Influencern scrolle.
Schlimm.
Und mache eigentlich gar nichts im realen Leben oder auf jeden Fall sehr wenig. Oder bin ich halt irgendwie für eine Sache Feuer und Flamme und bin da total viel im Austausch und da eben auch dementsprechend viel online, aber eben auch viel im realen Leben aktiv. Also hier geht's jetzt mehr darum, um die eher passiv Konsumierenden.
Ja, das ist ja auch eher das, was deprimierend ist dann, ne? Oder was für die Menschen sich auch oft isolierend dann am Ende des Tages anfühlt, ne?
Ja.
Auch wenn es vermeintlich erstmal eine einfache Strategie ist. Und das ist ja dann auch immer sowas, was sich so teufelskreismäßig selber aufrecht erhält, ne? Weil natürlich dann auch, je mehr ich das mache, desto mehr bin ich ja auch in diesem, also desto weniger baue ich mir auch Freundeskreise auf, desto mehr verliere ich vielleicht auch mein Vertrauen in meine sozialen Kompetenzen oder desto mehr baue ich auch Unsicherheit auf. Und das behindert natürlich auch weitere soziale Kontakte dann wieder.
Ja, da würde ich dir total zustimmen. Und weil wir jetzt gerade sowieso bei dem Thema sind, dann kann ich ja vielleicht auch gerade noch so ein paar Punkte benennen, die da einfach auch eine Rolle spielen. Weil eigentlich, wir wollen jetzt, also hiernach, dann mehr auf Content Creation an sich. Und was macht das denn eigentlich mit uns, wenn wir in einer Welt leben, wo es ganz viel darum geht, uns immer wieder zu präsentieren und da so auf diese andere Ebene ein bisschen mehr einzugehen. Aber jetzt noch mal einmal kurz in Richtung, was ist denn eigentlich mit denen, die konsumieren?
Ja.
Und was das, was man da inzwischen so weiß und was einem da so gut tut und was eben auch nicht so gut. Also wir gucken mehr auf das, was tut nicht so gut. es gibt ja, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, wirklich viele Menschen, die auch wirklich, die so Creator wirklich täglich sehr, sehr viel konsumieren. Mm. Da könnte man ja jetzt meinen, ja gut, also weil es wird ja viel diskutiert, so jetzt auch mit den Social Media Verboten.
Australien und so.
Genau, Australien ist das ja jetzt schon seit diesem oder letztem Jahr?
Ich glaube, seit diesem Jahr, glaube ich.
Seit diesem Jahr, ne?
Auch nicht so erfolgreich, ne?
Nee, ja. Das kann man wohl relativ gut umgehen. Mhm. Das überrascht mich jetzt auch nicht so doll. Die meisten Menschen, die davon Ahnung haben und die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, haben auch ein Verbot nicht empfohlen, sondern eben, also natürlich schon auf jeden Fall eine Zugangsbeschränkung und ein veränderter, also ein kinder-jugendgerechterer Zugang und auch mit dem Blocken von verschiedenen Inhalten, aber eben die, da wird meistens eher Begleitung und Bildung betont als veränderte Interventionen und nicht eben das Verbot, weil das eben nicht so zu funktionieren scheint.
Ich fand es auch interessant, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass, also erstmal umgehen das viele, aber es gibt tatsächlich auch so Studien, die zeigen, dass die Menschen, die wirklich das Verbot einhalten, dass die deutlich weniger sich auch politisch informieren und dass die auch wirklich viel Informationsmaterial einfach nicht mehr konsumieren, weil sie es halt nicht anders, nie gelernt haben, anders zu konsumieren als über Social Media, ne? Stimmt. Und dass die halt dann einfach viel Informationsgewinn wegfällt. So, ne? Das fand ich auch interessant. Und dass das wirklich ein großer Verlust ist, gerade was politische Bildung anbelangt. Oder so Tages, also weiß nicht, auf Instagram gibt es ja auch viel so Tagesschau und so Zeug, dass wenn das alles wegfällt, viele Menschen konsumieren ja gar nicht mehr analoge Medien.
Die setzen sich da nicht um 8 Uhr Tagesschau vor die ARD und gucken sich die Tagesschau an. Ja. Ja, stimmt. Also ich meine, das ist halt einfach, das Informationssuchverhalten hat sich einfach massivst verändert im Verlauf der letzten Jahre. Also ich habe zum Beispiel ja noch irgendwie ein paar Zeitungs-App auf dem Handy, aber das haben wir sicherlich jüngere Menschen als wir nicht mehr, oder? Die machen alles über soziale Medien.
Ja, ich habe auch keine Zeitungs-Apps. Ich habe halt früher mal die Tagesschau tatsächlich eine ganze Weile noch geschaut. Und ich würde sagen, meine größte politische Informationsquelle ist schon Instagram.
Echt?
Ja.
Also da habe ich auch ganz viele Accounts, wo irgendwie gute Bildung geboten wird. Aber das, also nee.
Und der Deutschlandfunk also, bei mir noch.
Ah, okay, ja. Aber bei mir ist Podcasts und also meistens, wenn ich, auch keine Empfehlung, wenn ich morgens aufwache, gucke ich erstmal, lese ich noch ein bisschen in den Zeitungs-Apps und lese mir ein paar Artikel durch, was so passiert ist.
Hm. Aber ich glaube, das ist halt schon für junge Menschen ja einfach attraktiv, dass das halt so
ich weiß nicht, was du sagen möchtest, sehen kann ich dir nicht helfen.
Reingestreut wird in ihr Feed, ne? Aber okay. Das ist halt nicht, sie müssen halt nicht aktiv das konsumieren, ne? Dann haben sie halt irgendwie ein Feed von jemandem, den sie folgen, und dann kommt halt ein Tagesschau-Feed, dann denken sie, ach, okay, das passiert auch, und dann kommt halt wieder ein Feed über irgendwas, Katzen oder was weiß ich, Mode, keine Ahnung, ja?
Ja.
Das macht halt irgendwie so super low-level, das zu konsumieren.
Ist eigentlich ein bisschen schade, dass es, also ich meine, solche Informationen, das wäre ja schon auch legitim, das ganz bewusst mal zu konsumieren, und das ist eben, dass man das nicht irgendwie, also so niedrigschwellig machen muss, damit da mal irgendwie Informationen konsumiert werden, aber gut, das ist wahrscheinlich auch nicht bei allen dann der Fall. Das fände ich irgendwie ein bisschen deprimierend, wenn man Leute so dazu zwingen müsste, sich zu informieren, indem man es eben einfach mal reinstreut in Make-up und Kleider. Glaub, und
ein bisschen ist das doch so, oder?
Ja, kann sein. Wir müssten mehr Kontakt haben mit irgendwelchen
jungen Leuten.
Mit 10- bis 18-Jährigen oder so. Das ist jetzt nicht so die Crowd, mit der ich meistens rumhänge.
Wäre auch super creepy.
Ja, schon.
Außer das wäre dein Beruf, dann wäre es voll okay.
Ja, aber dann würden wir auch nicht rumhängen, sondern wir würden arbeiten. Stimmt. Dann sollte ich ja, wäre es mega noch schlimmer, wenn ich mit rumhängen würde.
Ja.
Ja. Okay. Aber nochmal zurück zum Punkt, dass die Forschung dann nicht sonderlich einheitlich ist. Also ich hätte jetzt auch, als ich angefangen habe, mich da so ein bisschen zu informieren, erwartet, dass es da irgendwie klarere Ergebnisse gibt. Aber es ist, ja, ich bleib dabei, sehr uneindeutig. Also man weiß einfach, dass es ganz unterschiedliche Faktoren gibt, von denen das abhängt, wie ungünstig sich soziale Medien auch, oder auch wie günstig sich soziale Medien auswirken kann. Das hängt natürlich davon ab vom Alter, also vom Entwicklungsstand, von der Persönlichkeit, von der Medienkompetenz, die mitgebracht wird. Natürlich auch ganz relevant sind die Art der Inhalte, die konsumiert werden. Und auch, das fand ich einen ganz interessanten Punkt, die Rolle, die Social Media auch für den eigenen Selbstwert spielt. Also wie relevant das Ganze auch ist. Und deswegen sind eben keine einfachen Aussagen dazu möglich, also wie zum Beispiel Social Media macht uns generell irgendwie krank oder Social Media ist irgendwie unproblematisch. Das sind beides Aussagen, die kann man einfach nicht in dieser Gänze tätigen.
Was, also kannst du das ein bisschen ausführen, den Punkt mit dem Selbstwert?
Leider nein. Okay. Habe ich in einer Studie gelesen, aber da wurde nicht weiter drauf eingegangen.
Aha, cool.
Aber ich fand es irgendwie nachvollziehbar, dass irgendwie, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich brauche das total, wenn ich irgendwie, das ist immer der Ort, wo ich irgendwie mir neue Tipps hole für irgendwas, dass ich das irgendwie das Gefühl habe, ich bin up to date, oder wo ich mich vergleiche mit anderen, wo ich das Gefühl habe, da bin ich irgendwie im Austausch, dann ist das natürlich auch viel relevanter, als wenn ich sage, naja, ich gucke mir da manchmal was an, aber irgendwie so richtig relevant ist das jetzt nicht.
Ich finde gerade den Selbstwertpunkt interessant, das ist ja sehr spezifisch.
Ja.
Aber gut, das können wir vielleicht eher spekulieren als
ja, müssen wir nochmal nachrecherchieren.
Ja.
Und dann gibt es auch eine Mediensuchtstudie von der DRK und dem Uniklinikum Hamburg von 2025. Also das war die Studie, die jetzt 2026 rausgebracht wurde. Also da wurde so ein bisschen erfragt, was für Effekte Social Media auch hat und welche Impulse davon auch so ausgehen. Und da haben eben 40% der befragten 10- bis 17-Jährigen angegeben, dass sie durch Social Media auch durch Social Media Empfehlungen auch auf Produkte aufmerksam gemacht werden. Wie viele davon dann eben dann in Konsum auch tatsächlich enden, ist jetzt die nächste Frage. Aber auf jeden Fall, das ist sehr viel dort auch, 40% auch durchaus um Konsum geht. Und bei 47% eben durch ganz explizit auch Werbung auf Social Media Plattformen, die sie da auch bekommen. Und da kann man ja schon auch so ein bisschen diskutieren, wie sich da dann so diese parasozialen Beziehungen auch auswirken auf diese wahrgenommene Werbung, weil es natürlich, also man davon ausgehen kann, dass zum Beispiel dann auch weniger kritisches Hinterfragen dadurch passiert, dass man eben sagt, okay, aber das ist doch irgendwie mein hochgeschätzter Influencer, dem ich immer alles Mögliche, bei dem ich mir immer alles Mögliche anschaue. Ja. Und der empfiehlt mir das, na, da muss ich das schon kaufen. Und außerdem muss man natürlich auch, also bei 10- bis 17-Jährigen, da sind die exekutiven Gehirnfunktionen auch nicht ausreichend ausgebildet.
Ja, die exekutiven schon, oder?
Nee, bis Anfang, Mitte 20.
Ist exekutiv nicht ausführend?
Nee, exekutive Funktionen sind so ein bisschen so ein Sammelbegriff für alle möglichen kognitiven Fähigkeiten, die man so der sogenannten kognitiven Kontrolle zuordnet. Also zum Beispiel sich Ziele zu setzen oder sich auch wirklich an Handlungspläne, die man sich gesetzt hat, um diese Ziele dann zu erreichen, auch zu halten und dann eben auch so zum Beispiel einzukalkulieren, ob es dabei Hemmnisse geben könnte oder auch Prioritäten zu setzen, ja, solche Sachen.
Okay.
Und das ist halt etwas, das ist erst mit Anfang, Mitte 20 richtig aus gereift. Und das hat sicherlich dann auch Einfluss dabei, wie wir zum Beispiel auch regulieren können, ob wir irgendwie Konsum nachgehen, Konsumimpulsen, aber natürlich auch insgesamt. Also da geht es natürlich auch um sowas wie missbräuchlicher Social-Media-Konsum, Sucht.
Ja.
Im Sinne von Verhaltenssüchten.
Aber das ist
und das ist da eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man Kinder und Jugendliche nochmal ganz anders schützen muss, weil also da ganz häufig auch Erwachsene sagen, wie, ja, ich habe doch mit meinem Kind irgendwie darüber geredet, wir haben das diskutiert und es hört einfach nicht auf. Naja gut, aber das kann halt auch einfach noch nicht so gut sich kognitiv strukturieren und sich daran hindern, weil einfach das Gehirn es auch nicht so gut hergibt, wie zum Beispiel bei manchen Erwachsenen.
Ich habe eine Frage dazu, wo ich nicht weiß, ob du die Antwort kennst, aber fände ich tatsächlich sehr interessant, weil ich mich frage, das macht für mich total Sinn, was du gesagt hast erstmal, ne? Und ich finde, das merkt man ja auch sehr. Und ich habe da viele Fragen zu, nämlich unter anderem, ob das nicht auch damit zusammenhängt, also ob das so ist, dass Prävalenzen von Süchten im Allgemeinen in jungen Jahren ja viel also höher sind als später, also gerade zwischen 15 und 25. Das ist jetzt nur mein klinischer Eindruck. Ja, sind Süchte einfach irgendwie nochmal eine relevantere Zeit?
Vielleicht mal nachschauen.
Ja, aber das wäre jetzt meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre, was mich wirklich interessiert, ist, also ist es so, dass wenn man zum Beispiel in dieser Zeit jetzt sowas nicht gut lernt, ja, weil man halt zum Beispiel den ganzen Tag am Social Media konsumiert, bleibt das dann aufrechterhalten oder kannst du dann trotzdem danach das noch nachträglich, also reift die Exekutivfunktion, egal was du machst, oder ist das auch ein Problem, wenn du zum Beispiel in diesen 10 Jahren das nie machst, weil du halt die ganze Zeit nur 8 Stunden am Handy bist oder 12?
Ja. Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich hätte da direkt eine Idee dazu, wie ich glaube, wie es ist. Aber ich weiß es leider nicht. Ich denke, das ist dann eher so eine neuropsychologische Fragestellung. Also ich würde sehr schwer davon ausgehen, dass es massive Einwirkungen hat, wenn du eher zum Beispiel so suchtartig dich Dingen aussetzt und eben damit trainierst du deine exekutiven Funktionen ja gar nicht. Und wenn du sie nicht trainierst, dass du dann natürlich auch nicht sonderlich gut darin wirst und dass du dann sicherlich im Vergleich deutlich schlechter bist als Kinder und Jugendliche, die das gut üben in ihrer Entwicklung. Ich denke schon, dass sie dann natürlich eine gewisse Kompensation im Laufe ihres Erwachsenenalters dann auch leisten können, weil wir haben ja schließlich unsere neuronale Plastizität. Das heißt, unser Gehirn kann sich unser Leben lang entwickeln und weiter anpassen und auch neue Fähigkeiten entwickeln. Natürlich später dann ein bisschen langsamer, aber eigentlich bis zum Tod ist eine gewisse neuronale Plastizität vorhanden. Aber also sie haben sicherlich dann einen ganz schönen Entwicklungsrückschritt, der auch, ich meine, wir haben ja auch sowas wie so sensible Entwicklungsphasen, die dann einfach, wo wir besonders gut uns entwickeln können, besonders vielleicht auch tief greifend uns weiterentwickeln können. Und ich denke halt, Kindheit und Jugend sind solche Phasen, die haben schon meistens und junges Erwachsenenalter. Und wenn das da nicht passiert, dann ist es sicherlich nicht so günstig.
Und gleichzeitig, also kenne ich in meinem Freundeskreis oder auch in meinem Patientinnenkreis schon viele Menschen, die zum Beispiel in ihrer Jugend eine Phase von sehr exzessivem Computerspielkonsum hatten, ja, auch wirklich nächtelang und also wirklich auch mit Einschränkungen ihrer schulischen Leistungen zum Beispiel und die da ganz normal rausgewachsen sind, sage ich mal, ne, und das waren dann irgendwie 3 Jahre ein Problem und dann haben die auch super viel Zoff mit ihren Eltern zum Teil gehabt und irgendwie die ganze Nacht durchgezockt. Deswegen ist das schon interessant, ne? Dass du das, also das macht voll Sinn und ich frage mich, inwiefern das auch was ist, wo man auch in der Phase ein bisschen das, also klar, man muss das begleiten, aber vielleicht auch ein bisschen irgendwie verminderte Kontrollfähigkeit und mehr Konsum oder mehr Suchtanfälligkeit einfach auch normal ist und das dann, wenn man es wenn man grundsätzlich das Umfeld supportiv bleibt und die Möglichkeiten gegeben sind, dass sie nicht komplett irgendwie abrutschen, dass das vielleicht auch okay ist? Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, beide Punkte sind vielleicht relevant.
Ja, ich hatte auch mir mal so ein Interview mit jemandem, der da so schulische Bildungsarbeit dazu leistet, also zu missbräuchlicher bis suchtfördernder Social-Media-Nutzung. Und der meinte eben, dass es ganz relevant sei, dass man versteht auch, wofür Social Media dann so einen Schutzraum bietet. Mhm. Also welche Bedürfnisse werden dort befriedigt, die im realen Leben nicht befriedigt werden. Und dass es halt nicht nur darum geht, das dann irgendwie so ein bisschen auszuhalten und zu sagen, na gut, dann ist das halt so, dass er jetzt oder sie eine Phase lang irgendwie deutlich, also sehr viel Social Media konsumiert und vielleicht verwechselt sich das ja dann auch wieder. Oder es gehört auch so ein bisschen dazu, dass man vielleicht auch ein bisschen exzessiver mit Dingen umgeht in Kindheit und Jugend. Und gleichzeitig ist es aber, ich glaube, es wäre sonst ein bisschen schwierig, das so aus den Augen zu verlieren. So, wofür ist denn das ein Kompensationsversuch? Ja, so nach dem Motto, das verwechsel ich schon wieder. Ich weiß, du hast es sicherlich nicht gemeint. Aber dann fehlt da vielleicht so ein bisschen der Anspruch zu verstehen, was im realen Leben schiefläuft.
Okay. Na, und ich glaube, es ist schon auch die Frage, ne, inwieweit schaffen sie es dann trotzdem irgendwie so, wie du gesagt hast, in vulnerablen Lebensphasen irgendwie die Schritte zu erreichen, die halt notwendig sind. Und wenn das nicht gegeben ist, glaube ich, ist die Gefahr natürlich schon sehr groß, dass man da nicht mehr rauskommt so. Aber wenn man das dann trotzdem schafft und dann zum Beispiel einfach ein anderes Lebensumfeld generiert, ne, was weiß ich, eine Partnerschaft beginnt oder in eine WG zieht oder weiß nicht,
einen Freundeskreis
findet.
Oder ein Hobby für das,
ja, man total brennt. Genau, dann kann das natürlich einfach das gut wieder ablösen, denke ich. Aber wenn du diese Phasen dann verpasst und dann Ende 30 noch zu Hause wohnst und keine Partnerin hast und keinen Freundeskreis, weil du halt jeden Tag 10 Stunden Social Media abhängst, dann ist natürlich nicht so günstige Prognose.
Nee, weil dann hast du ja auch einfach so diese Phasen, wo die meisten Menschen diese Erfahrung gemacht haben, verpasst. Ja. Und das macht ja auch was mit deinem Selbstwert.
Ja,
voll. Und
dann kommt halt wieder Unsicherheit, genau.
Dann kommt wieder so das mit dem Teufelskreisen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass man irgendwie dann natürlich, das macht was mit dem eigenen Selbstwert, dem Selbstbild. Dann traut man sich noch weniger zu, dann hat man immer mehr das Selbstbild, oh, ich bin so ein Versager, ich krieg das im realen Leben sowieso nicht hin. Und dann, aber ich habe ja trotzdem meine Bedürfnisse und dann gehe ich noch mehr in die sozialen Medien oder noch mehr ins, was weiß ich was, Spiele spielen.
Letzten Endes, ja.
Genau, und dann wird das halt immer mehr vertieft und chronifiziert. Ja, dann erzähle ich noch mal kurz was zu den Längsschnittstudien, die da so zusammengefasst wurden in dieser Mediensuchtstudie der DRK.
Gerne.
Da wurde analysiert, also da wurden sich ja verschiedene, wie gesagt, also nicht unbedingt alle vergleichbare und auch die haben teilweise unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, ganz unterschiedliche Methoden genutzt, deswegen sind diese Ergebnisse auch mit Vorsicht zu genießen, aber es ist halt, es gibt gewisse Tendenzen, die sich daraus schon lesen lassen, aus diesen verschiedenen Längsschnittstudien, die man sich angeschaut hat. Und mit Längsschnitt meint man eben, dass man über einen längeren Zeitpunkt hinweg immer wieder schaut, wie es den Menschen so geht und wie die so scoren in den Befragungen, die man dort eben so reinbringt. Das ist im Vergleich zu einer Querschnittstudie, wo man eben verschiedene Gruppen von Menschen zu einem Zeitpunkt alle dieselben Fragen stellt zum Beispiel. Dann guckt man zu einem Querschnitt sich das an bei unterschiedlichen Gruppen. Und Längsschnitt heißt, man nimmt eine Gruppe und guckt sich das über einen längeren Zeitpunkt hinweg an. Da hat man gefunden, dass bei einer suchtartigen Social-Media-Nutzung, dass das häufig mit einer höheren Ängstlichkeit, einer höheren Depressivität einhergeht und also dass es damit zusammenhängt und dass außerdem auch noch es eine Korrelation gibt mit höheren Raten von späterer Suizidalität. Und das nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Aber hier geht es wirklich, es geht nicht um eine normale, also in Anführungsstrichen normale, einigermaßen gängige Social-Media-Nutzung, sondern wirklich eine suchtartige Social-Media-Nutzung.
Möchtest du den Punkt noch ausführen, sonst würde ich einen Kommentar dazu gerne
Gib Gärten deinen Kommentar ab.
Ja, okay. Mein Kommentar ist, das ist ja aber eine Korrelation und kein Kausalzusammenhang. Ja. Ne? Das heißt, das muss man ja immer hinterfragen, in was da der Zusammenhang ist. Ne? Oder also inwiefern zum Beispiel eine höhere Depressivität und Ängstlichkeit dazu führt, dass Menschen Social Media nutzen und das vielleicht eher so teufelskreisartig sich bedient und nicht unbedingt die Social Media Nutzung per se dazu führt, dass Menschen depressiv, ängstlich und suizidal werden. Ne?
Genau. Genau. Genau, das ist keine Kausalität, so nach dem Motto, viel Social-Media-Konsum, suchtartiger Konsum, Social-Media-Konsum ist gleich, führt zu,
ja.
Sondern das hängt miteinander zusammen.
Ja.
Und in welcher Interaktion, in welchem Wechselspiel, ist einfach schwer zu sagen.
Ja, oder ob es beides eine gemeinsame Ursache hat,
genau.
Zum Beispiel, kann ja auch sein. Jetzt gerade, wenn man jetzt sich neurologische Sachen anschaut, kann es sein, dass auch neurologisch vielleicht ähnliche Ursachen hat, dass man vielleicht suchtanfällig für Social Media ist und eine Neigung zu, was weiß ich, Depressivität hat oder sowas.
Ja. Und was man eben auch in dieser Mediensuchtstudie gefunden hat, ist, dass es eben so scheint, dass bei einer höheren emotionalen Bindung, was ja auch irgendwie erstmal recht eingängig erscheint, dann auch eine höhere Gefahr zu bestehen scheint, den Bezug auch zur realen Welt zu verlieren bei erhöhtem Konsum. Also je mehr du so parasozial verbunden bist mit dem, was du dort guckst, was du dir dort anschaust, desto mehr ist die Gefahr eben auch, dass du im realen Leben dich immer weiter zurückziehst und da auch eben solche Aspekte wie Einsamkeit immer mehr eine Rolle spielen.
Ja.
Und das Gemeine ist ja auch, und das muss man da auch immer diesen systemischen Aspekt mit reinnehmen, dass es ja genau das ist, was die Plattformen auch möchten.
Ja,
ne? Also
ja,
die voll. Setzen ja genau auf dieses Engagement. Da sind ja teilweise wirklich auch also Psychologinnen und Psychologen am Werk, das ist richtig diabolisch,
ja.
Die versuchen, das genau so aufzubauen, dass es möglichst schwer ist, auszumachen. Das merkt man ja vielleicht selber. Ich kenne das selber von mir manchmal, dass ich irgendwie reglementiere mich da schon, gerade was Instagram oder sowas angeht.
Wegen der Exekutivfunktion, ja, weil du alt genug dafür bist.
Ja, genau. Deswegen, weil ich weiß, okay, sonst mache ich das zu viel und dann weiß ich, okay, es gibt da strenge Regeln, wie ich das konsumiere. Aber wenn ich es dann doch mal mache, dass ich dann wirklich Schwierigkeiten habe, so einen Endpunkt zu finden.
Ja.
Weil das einfach darauf ausgelegt ist, dass wir da keinen Endpunkt finden sollen. Also die werden ja bezahlt dafür, je länger die Leute da dranbleiben, je mehr Werbung sie dadurch dann eben auch konsumieren. Und genau darum geht es. Und da sollte man sich eben auch nichts vormachen. Genau dafür, darauf sind diese Plattformen ausgerichtet. Die wollen, dass das so diese suchtfördernden Aspekte hat.
Schlimm.
Das ist richtig. Deswegen wird ja auch gerade, es wird auch gerade geklagt. Meta, oder?
Kannst
auf EU-Ebene, glaube ich, dass sie da... dass die das anpassen sollen. Aber ich habe da nicht so viel Hoffnung, um ehrlich zu sein, dass das durchkommt.
Aber ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wie du das gestaltest für deine funktionierenden Exekutivfunktionen. Ne? Weil du merkst dann eben, dass das ein Problem gibt. Und dann kannst du grundsätzlich dein Leben so strukturieren, dass es halt irgendwie nicht zu einem übergroßen Problem wird. Auch wenn das phasenweise vielleicht irgendwie dysfunktional ist. Aber es führt halt nicht zu einer Einschränkung in deinem Leben, weil du halt erwachsen bist und das irgendwie gelernt hast. Ne?
Und wenn ich das diese Fähigkeit dann eben nicht habe, dann komme ich da in ganz ungünstige Strudel rein.
Ja, genau.
Und was ich auch noch ganz spannend fand, aber dann, als ich drüber nachgedacht habe, auch ziemlich logisch, ist, dass so ein problematischer, also jetzt geht es nicht unbedingt um, dass es bis zur Sucht gehen muss, aber ein problematischer Social-Media-Konsum auch häufig verbunden sind mit wirklich auch somatischen Gesundheitsrisiken, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen. Also bei exzessivem Konsum, da gibt es zum Beispiel häufig dann das Thema Übergewicht, metabolische Störungen, Schlafprobleme, muskuloskeletale Beschwerden, Konzentrationsleistungseinbußen, Kopfschmerzen, wo man dann eben davon ausgeht, also so als mögliche Ursachen werden diskutiert dann so Bewegungsmangel, verkürzte Schlafdauer, langes, ungünstiges Sitzen.
Ja, macht voll Sinn, ja.
Ungünstige Körperhaltung damit natürlich und auch eine reduzierte Zeit im Freien.
Ja, das finde ich sehr einleuchtend, ja.
Und natürlich ist es dabei auch, also es ist ja auch relevant zu wissen, also wir konzentrieren uns jetzt natürlich mehr so auf diese schwierigen Aspekte von sozialen Medien, aber es gibt natürlich auch viele positive Seiten, die eben auch sehr dazu motivieren, an den sozialen Medien teilzunehmen. Also zum Beispiel, also wie du auch vorhin schon gesagt hast, das niedrigschwellige Wissen, was man dort erhalten kann, was vermittelt wird, dass auch in so sozialen Medien, in sozialen Netzwerken so Tabuthemen auch angesprochen werden können. Oder dann eben auch so das Thema Gemeinschaft gewinnen. Also es geht jetzt nicht darum, das irgendwie undifferenziert zu dämonisieren, aber es geht eben einfach auch aus wirtschaftlichen Motiven heraus. Gibt es viele Dinge, die einfach auch wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten sind. Das erstmal so zum Konsum und potenziellen schädlichen Auswirkungen. Dann wir kehren jetzt wieder, wir haben jetzt einen sehr großen Bogen geschlagen und kehren jetzt zurück zum Thema Authentizität versus Fakeness. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, was passiert denn eigentlich mit unserem Ich, wenn wir ständig von anderen eigentlich gesehen und bewertet werden? Also wenn wir eigentlich so ständig im Performen sind, also jetzt sind wir wieder eher so bei diesen Influencern, Aber das macht ja auch was. Also es ist, das gibt's natürlich bei diesen ganzen Social Media Accounts, dass die das natürlich als ihren Job machen. Aber das macht ja auch was mit uns als Konsumentinnen und Konsumenten, wenn wir uns das dann anschauen und immer wieder das so als Normalität präsentiert bekommen, dass das Leben irgendwie so eine Performance ist. Mhm. Und das fand ich auch total interessant, weil also diese Menschen haben ja dann sowas wie so eine öffentliche Identität. Also sonst ist Identität ja was so total Persönliches, was Privates. Und Identität ist etwas, was wir im Laufe unseres Lebens entwickeln und wo wir uns mit verschiedenen Entwicklungsherausforderungen auseinandersetzen und dann durch Ausprobieren, durch Austausch diese Identität dann einfach immer im Laufe des Lebens weiterentwickeln. Und hier ist es ja so etwas, das ist nicht etwas, wo wir sagen, irgendwie das passiert und da probieren wir uns aus und dann geben wir uns Zeit und das ist etwas, was einen gewissen natürlichen Prozess hat, sondern das ist etwas, wo wir sagen, okay, also jetzt in dieser Social-Media-Bubble, Identität ist irgendwie sowas wie so ein Projekt. So ein bisschen die Frage auch, welche Version von mir funktioniert denn besonders gut? Hm. Welche Version von mir bekommt die meisten Klicks, die meisten Likes?
Ja.
Bea guckt ganz, ganz deprimiert.
Ja. Hm.
Also so ein bisschen, da kommt so der nächste Punkt, das ist eben auch einer, den die beiden Autoren da gemacht haben, so das Selbst wird so zur Ware. Also wir verkaufen da nicht nur Produkte, so in diesem Content-Creation-Kontext, sondern da werden Lebensstile, Vorstellungen, auch teilweise sowas wie Werte verkauft. Und das heißt dann, also so als Beispiel, dann ich kaufe dieses Make-up, sondern so mit, wenn du dieses Make-up kaufst, wirst du ein bisschen so wie ich. Hm. Also du kannst eigentlich auch so ein bisschen einen Teil meiner Identität konsumieren.
Krass. Hm.
Genau, also so der Punkt in dem Buch war dann zum Beispiel, sich selbst und die eigene Identität so wirtschaftlich verwertbar machen. Die Identität als ökonomischen Wert nutzen. Was zeige ich von mir? Hm. Und was lasse ich eher weg, weil das nicht so gut funktioniert? Und dass dann so die Selbstoptimierung zu so einer neuen Norm wird. Das ist ja auch etwas, was dann immer weiter auch vermittelt wird. Das ist selbst ich, die jetzt nicht so viel solcher Inhalte konsumiert. Also das ist schon krass, wie viel Selbstoptimierung einfach da Inhalt ist von solchen Accounts. Und das eben letzter Punkt, und dann würde ich da auch dir ein bisschen Raum geben, darauf zu reagieren. Ich habe jetzt erstmal auch einiges gesagt. Das ist ja auch in diesem, also für dieses Thema Content Creation, was ich auch mal super abstrus fand, vor allen Dingen, also zum Beispiel bei so ich habe da so an Couple-Content gedacht oder so, das gibt's ja auch ganz viel, das funktioniert ja auch super. Oder Kinder, also Familien-Content, das sind ja so die Sachen, die super gut funktionieren in den sozialen Medien. Und dass eben Erfahrungen nicht mehr einfach nur erlebt werden. Und wir machen nicht einfach eine Erfahrung, sondern es geht darum, so ist das vielleicht auch irgendwie möglicher Content. Also wenn ich dann irgendwie mir sowas anschaue, unfreiwilligerweise, weil sowas folge ich nicht, wie irgendjemand dann irgendwie einen so daran teilhaben lässt, sich so filmen, so guck mal, ich habe für meine Freundin hier irgendwie diesen Blumenstrauß und ich habe da überall Kerzen ausgelegt, ich nehme euch jetzt mit. Und dann wird gefilmt, wie die Freundin dann reinkommt und irgendwie ausrastet und wo man wirklich denkt so, ich glaube doch nicht im Ernst, dass wir das jetzt irgendwie glauben, dass das jetzt irgendwie ein spontanes Event ist, die weiß das garantiert. Oder wenn nicht, selbst dann ist es halt super weird.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja eher schlimmer noch, wenn es wirklich so ist, dass du halt am Leben teilhaben lässt, was halt authentisch ist.
Aber es ist ja null authentisch.
Aber es wäre ja leichter zu sagen, okay, die haben es inszeniert, dann ist das halt deren Projekt, weißt du, als zu sagen, okay, alle meine genuinen emotionalen Reaktionen werden halt ins Internet gebracht. Das finde ich irgendwie fast noch schlimmer, ehrlich gesagt.
Ja. Aber das Zweite funktioniert halt besser, weil das beim anderen, da bist du ja mehr auf so einer Ebene, so nach Mutter, das ist ja alles nicht echt.
Ja.
Und das wollen sie ja nicht. Die wollen ja schon, dass du denkst, es ist echt.
Du hast ja vorhin gesagt, also es geht ja auch um die Frage, was macht das mit Menschen? Was denkst du, was macht das mit Menschen? Also auch so, es macht natürlich, dass sie alle ihre Erfahrungswerte irgendwie darauf prüfen, ob sie Social Media fähig sind sozusagen. Was denkst du, was macht das sonst auch so mit Menschen, wenn deren ganzes Leben so darum evolviert, Social Media Content zu createn?
Also, ich denke, dass das eine ganz komische Entwicklung sich nimmt in Bezug auf das eigene Selbstbild. Und also, ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viel Selbstentfremdung passiert, weil du guckst ja, du bist ja dann immer so ein bisschen mit dem Blick von außen identifiziert und du musst ja immer schauen, was funktioniert, was klickt sich gut. Wo kommen die Likes? Wo werden mir dann irgendwie besonders viele Kooperationen angeboten? Und es geht ja überhaupt nicht mehr darum, was fühlt sich für mich stimmig und gut an, was entspricht denn irgendwie meinen Werten und wo, in welchen Beziehungen, in welchen Verhaltensweisen fühle ich mich wohl und wo möchte ich mich vielleicht weiterentwickeln. Dieser Blick ist ja dann gar nicht mehr da.
Und das ist eigentlich auch spannend, ne, weil im Vergleich jetzt zu, sag ich mal, Stars vor ein paar Jahrzehnten, ja, da gab es ja irgendwie jemanden, der hat die halt offiziell vermarktet, dann haben die natürlich sich auch inszeniert in der Öffentlichkeit, aber die hatten natürlich immer noch trotzdem irgendwie ein Leben, was davon getrennt war, ne?
Ja.
Und wenn die zu Hause waren, haben die auch nicht drüber nachgedacht, wie vermarkte ich das jetzt? Das
ist ja nochmal was ganz anderes.
Genau, und das ist ja jetzt schon ein großer Punkt, dass wenn du morgens aufstehst, kannst du ja zeigen, wie du aufstehst und deine Morgenroutine machst und was weiß ich.
Alles,
ne?
Wird potenzieller Content.
Ja, und das ist natürlich schon eine krasse Grenze, die früher noch eingehalten wurde, auch bei Stars, die so, wo es ja auch diese parasozialen Beziehungen schon immer gab, ne?
Aber die hatten eben klar, die hatten so eine öffentliche Persona und die hatten eine private Persona. Mhm. Und das gibt es ja dann nicht mehr. Das wird ja komplett, das ist so das, was ich mal zu Beginn meinte, das verschwimmt alles so. Also privates, öffentliches und ebenso auch wirtschaftliches.
Ja.
Alles ist irgendwie miteinander verbunden.
Mhm.
Und gerade wenn auch, also ich finde das insgesamt fragwürdig und auch traurig. Aber gerade wenn auch Kinder oder so ins Spiel kommen, finde ich es halt auch super schlimm.
Ja.
Also es gibt ja auch so viele Accounts, so Familien-Accounts, wo dann die Kinder irgendwie so Werbung machen oder so. Mhm. Meine Eltern waren dort und dort einkaufen und haben das und das gekauft. Echt? Guck mal, krass, wie Mami und Papi jetzt aussehen mit den schönen neuen Klamotten. Und ich habe auch was bekommen.
Okay, ja, krass.
Ich meine, das gar nicht mehr. Also so über Kinder, Stars in Social Media, es gibt ganz auch sehr interessante Beiträge und Reportagen. Das ist wirklich wild.
Mhm. Krass. Okay.
Und ich finde es halt einfach so, das finde ich halt noch schlimmer. Stell dir vor, du wirst mit dieser Art der Selbstbetrachtung, großgezogen. Das ist deine Normalität, dass du immer mit deinen Fühlern außen bist, was funktioniert von mir. Also ich denke, also ich sehe da schon einfach so viele psychische Themen, die sich daraus entwickeln können.
Das ist aber, also ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, dass ich es interessant finde, dass ich überhaupt keine PatientInnen habe, die sowas machen. Vielleicht haben die dann eher so reiche PrivattherapeutInnen. Weiß ich nicht,
ne?
Weil ich habe noch nie eine Patientin gehabt, die irgendwie auch nur annähernd Social Media kreiert. So.
Also ich schon, aber nicht groß. Also nicht super erfolgreich. Aber so, es gibt ja inzwischen, also die Zeiten, wo man irgendwie da so schnell so groß werden konnte, sind ja auch vorbei, weil der Markt total gesättigt ist. Es gibt ja unendlich viele Menschen, die irgendwie Content Creation machen wollen. Und ich glaube, da jetzt irgendwie sich wieder so hochzuarbeiten, dass man da so super erfolgreich ist, ist einfach aktuell sicherlich sehr, sehr schwierig. Aber es gibt halt ganz viele, die so moderat.
Stimmt, doch.
Die davon irgendwie auch so ein paar Zehntausende haben oder so.
Ja.
Damit kannst du ja auch schon ein bisschen Geld verdienen.
Okay.
Aber halt bist halt kein Star, in Anführungsstrichen.
Hm. Ja, stimmt. Ich habe doch eine Patientin mal gehabt, die hatte einen Social-Media-Account und die hat auch da Content gezeigt. Und dann, ich habe die mir den mal angeschaut und ich fand es ganz verblüffend, wie weit es auch so auseinandergeklafft hat von dem, wie sie als Patientin war, super unsicher und mit extrem vielen Problemen und wie sie da so ihr, also das war nur eine Facette, die sie gezeigt hat und wie sie da so mega souverän und, weiß nicht, selbstbewusst gewirkt hat und die war einfach gar nicht so. Und das fand ich schon krass auseinanderklaffend.
Ja. Hm. Also da haben wir ja wieder so diesen Punkt, so performte Authentizität und das, was eigentlich an realen Dingen dahinter steht, die manchmal damit so gar nichts zu tun haben. Also so eine professionalisierte Außenwirkung. Und dass es dann eben einfach ganz viel, fast nur ja in diesem Kontext um den Blick der anderen geht.
Ja.
Und ich hatte ja eben auch schon mal so das Stichwort Identitätsentwicklung reingeworfen. Also das ist ja immer schon auch die Entwicklung unserer Identität im Austausch mit anderen Menschen passiert ist, also durch Rückmeldungen, die wir bekommen, indem wir uns vergleichen, dass wir gucken irgendwie, was gefällt mir bei anderen, was finde ich eher doof. Und dass diese Art von Rückmeldungen ja in unseren Zeiten jetzt in Social Media fast schon irgendwie permanent messbar sind auch. Im Sinne von, also wenn ich mich jetzt in dieser Form präsentiere in sozialen Medien, dann kann ich ja, also früher hat man dann vielleicht irgendwie, also so Rückmeldungen zu einem selber und der eigenen Identität waren ja schon eher ungewöhnlich. Also da hat man mal irgendwie gesagt, das finde ich irgendwie richtig doof, dass du das machst oder ich finde es so cool, wie du dich kleidest oder so. Das ist eher Ausnahmen, dass das so passiert. Und in den sozialen Medien passiert das ja ständig. Mhm. Und es ist ja tatsächlich irgendwie sogar was fassbar Messbares, indem du schaust, ah, okay, wenn ich irgendwie mich als Fitnessfrau präsentiere, dann kriege ich irgendwie 1000 Likes. Wenn ich mich hier präsentiere mit meinem Kind, dann kriege ich 10.000 Likes. Mhm. Offensichtlich soll ich mehr die Mutter sein als die Fitnessfrau oder was auch immer. Also, dass das natürlich auch nochmal eine ganz andere Art und Weise ist, wie wir da mit unserer Identität auch umgehen. Und das ist natürlich auch was mit unserem Selbstwert und also unserem Selbstwert macht, wenn Anerkennung so ständig auch sichtbar und auch quantifizierbar wird. Das ist schon auch irgendwie eine wilde Entwicklung.
Ja, das denke ich, kann man bestimmt so sagen, ja.
Ja, und das ist eben auch so schwierig ist, weil da ja eben auch, also wir haben ja sowieso als Menschen so die Tendenz, uns ständig so zu vergleichen mit anderen Menschen, mhm, und dass das ja einfach ein unendlicher Quell von möglichen Vergleichen ist, Social Media. Und das, wie du ja zu Beginn auch gesagt hast, es sind ja kuratierte Höhepunkte in meisten Fällen.
Ja.
Und wir da ja auch dann unsere Referenzrahmen sich total verzerren, ja, verschieben, weil wir immer wieder mit irgendwie perfekten Wohnungen, irgendwie wunderschönen Reisen, irgendwie super romantischen Gesten in Beziehungen konfrontiert werden und daher auch mal so ein bisschen, das fand ich ganz lustig, als ich das irgendwo gelesen habe, so auch so vom Mir-Exposure-Effekt, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Also der.
Ich glaube, also ich kenne den nur als Mir-Exposure-Effekt. Ja.
Also so die reine Exposition heißt das so auf Deutsch. Also wenn wir häufig und immer wieder mit etwas konfrontiert werden, dass uns das als normal und tendenziell gut erscheint.
Ja.
Und dass wir dann irgendwie der Meinung sind, okay, krass, mein Leben besteht nicht aus einer riesigen, perfekt beigen Wohnung mit irgendwie einem Partner, der mir irgendwie jeden Tag rote Rosen mitbringt, wenn man das denn möchte. Und dass man da eben auch das Gefühl hat, irgendwie krass, mein Leben läuft wohl irgendwie unglaublich viel schief.
Ja.
Und diese Leute, die das dann eben diesen Inhalt produzieren, ja auch teilweise in einer krassen Dissonanz leben. Also da hört man ja auch mal wieder, dann sind irgendwelche Menschen, die irgendwie ewig lang Couple-Content gemacht haben und da irgendwie die große Liebe performt wird und dann trennen die sich und sagen irgendwie, das ist der schlimmste Mensch der Welt.
Ja, ja.
Wo man dann auch denkt, also es kann für die jetzt auch nicht gesund sein.
Ja.
Und was macht das mit einer Beziehung, wenn das eigentlich Arbeit ist? Also nicht so nach dem Motto wie, na, wir arbeiten in unserer Beziehung, sondern deine Arbeit ist, dass du irgendwie, dass die Beziehung laufen muss und dass die krass sein muss.
Na und alles, dass du alles halt in die Außenwelt trägst, oder? Du musst das dann ja so kuratieren, dass du halt diese Momente in die Außenwelt trägst. Dass alle schönen Momente sind dann halt Content.
Und sind ja auch nicht mehr wirklich deins.
Ne? Ist ja nicht mehr deins, genau. Ja. Das ist ja auch kein schöner Moment als Paar mehr, genau.
Das ist ein Produkt eigentlich, was du da produzierst. Das ist eine Inszenierung,
ja.
Das ist echt. Also ich stelle mir das gerade vor, ich würde mich auch so unauthentisch fühlen in solchen Momenten, wenn ich wüsste, da ist eine Kamera auf mich gerichtet und da ist man ja einfach auch anders. Also auch wenn man sagt, ich möchte das irgendwie möglichst natürlich, dann ich tue so, als wäre die nicht da. Das geht ja gar nicht, wenn man weiß, der Blick der anderen ist einfach da. Das macht was mit uns Menschen.
Ja, voll.
Das nimmt dem Ganzen die Intimität und das ist nur für uns. Das gibt es dann in diesem Kontext nicht mehr.
Das Einzige, was dann nur noch für dich als Paar ist, halt so Streits oder wenn man sich halt langweilt oder sowas.
Yay.
Ne? Ja. Naja, aber ist ja so, ne? Das ist ganz unangenehm, das bleibt dann halt privat, intim.
Ja. Und vielleicht noch so als letzter, so inhaltlicher Input, weil wenn wir über Identität reden, dann ist natürlich auch noch, also nicht natürlich, aber ist vielleicht ganz schön, da nochmal so ein bisschen was Inhaltliches mit reinzubringen, wie man eigentlich aus einer psychologischen Perspektive Identität und Identitätsentwicklung so betrachtet. Und da ist so ein ganz relevantes Modell, was du sicherlich auch noch kennst, das von Erikson.
Mhm. Mit den Phasen.
Genau.
Mhm.
Das ist ein Psychoanalytiker und Entwicklungspsychologe gewesen und er hat in den 60er, 70er Jahren dieses Modell entwickelt. Und er hat so ganz grob gesagt, ich habe auch eine Quelle reingestellt, wenn ihr euch das näher anschauen wollt, könnt ihr das tun. Da gibt es pro Lebensphase, die immer so ein paar Jahre geht, unterschiedliche Entwicklungsaufgaben im Hinblick auf die Identität. Also zum Beispiel die allererste Phase im Babyalter ist dann zum Beispiel Urvertrauen versus Urmisstrauen.
Ja.
Und für uns als relevante Phase ist hier natürlich so, dass das Jugendalter, die ganz junge Erwachsenenphase, das also so von 12 bis 19. Und da geht es ja um Identität versus Rollendiffusion.
Mhm.
Das ist so. Also es gibt immer so einen Entwicklungskonflikt und eine Entwicklungsaufgabe pro Stufe dieses Stufenmodells. Also in jeder Lebensphase gibt es so einen grundlegenden Konflikt und eine grundlegende Entwicklungsaufgabe, mit der sich auseinandergesetzt werden sollte, damit man eben gut in die nächste Stufe voranschreiten kann.
Mhm.
Und hier ist eben so die Entwicklungsaufgabe zu klären, wer bin ich denn eigentlich, wofür stehe ich, wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Also hier geht es so darum, so die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und das machen wir eben, indem wir Erfahrungen machen, indem wir uns in Beziehungen ausprobieren, indem wir eben auch unterschiedliche Rollen ausprobieren im Leben. Ja. Also zum Beispiel irgendwie, wenn man im Laufe des Lebens mal hatte man mal eine Emo-Phase und dann hatte man mal irgendwie eine Hippie-Phase. Und dass man das eben auch, dass es Teil des Jugendalters ist, sich so auszuprobieren und so das wie so ein Kostüm halt anzuprobieren und zu schauen, was davon fühlt sich stimmig und gut an, was davon möchte ich weitertragen und was möchte ich auch wieder loslassen. Und dass das natürlich schwierig ist, wenn, und das fand ich nicht auch eine total interessante Frage, so dieses, wo ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen einer ehrlichen persönlichen Entwicklung von einer eigenen Identität und dem Thema Selbstoptimierung?
Mhm.
Weil das ja für viele ist Selbstoptimierung ja sowas, ja, das ist doch super. Also man sollte doch irgendwie die beste Version deiner selbst, wenn ich das nochmal höre, kriege ich die absolute Krise. Aber wo es dann ja weniger darum geht, diese Identität tatsächlich zu erleben, sondern da geht es ja immer eher darum, diese zu gestalten, zu irgendwie bewerten oder irgendwie zu vermarkten. Also das hat ja einen ganz anderen Blickwinkel auf Identität. Und das ist dann eben, also wir dann vielleicht so überlegen können, ob Selbstoptimierung dann eher sowas wie so eine Identitätsperformance ist. Und wie ich eben vorhin auch gemeint habe, das ist dann eher so ein Ausprobieren und Festlegen im Hinblick auf die Identität, die eben besonders gut funktioniert, aber nicht die, die besonders gut zu mir passt und die sich stimmig und gemäß meiner Werte eben auch als ein sinnvoller Weg für mich herausgestellt hat. Und dass das ja schon eine ganz relevante Unterscheidung ist, weil man ja da gar nicht so frei ist in diesem Entwickeln und Entdecken ist.
Ja, und die Möglichkeiten ja auch einfach sehr begrenzt sind, ne?
Und wenn das ja auch so, das hat ja immer auch so ein Thema mit Leistungen und so einer hohen Anspruchshaltung an sich. Und also wenn man so diesen Optimierungsanspruch an sich setzt, ist es ja auch etwas, wo man nie so richtig ankommen kann. Total. Weil man kann ja immer, besser sein in irgendwas.
Ja.
Also man findet immer irgendjemand, der irgendwas besser kann oder besser aussieht oder fitter ist oder was auch immer. Und das ist halt einfach etwas, wo du konstant
Arbeit investieren
musst und auch konstant Druck empfinden kannst.
Na, und ich glaube, es ist ja nicht nur, du kannst immer besser werden, du musst ja auch das alles erhalten, ne? Du musst ja eine Fitness, ist ja nicht, du hast es aufgebaut, dann hast du das, ist ja nicht wie ein Haus zu kaufen. Also, oder Schönheit. Du musst ja immer konstant auch daran arbeiten, dass überhaupt dieses Level zu erhalten, auch wenn du nicht dann noch besser wirst, sozusagen, ne?
Ja. Und dann kommt noch mal die nächste Aufgabe dazu, die musst du auch aufrechterhalten und irgendwann sind wir in einer totalen Überforderung.
Ja.
Also noch eine ganz, ganz kleine, ganz leichte Abschlussfrage. Wie können wir denn eigentlich in so einer Welt, wo wir einfach ständig umgeben sind von Selbstinszenierung und Vergleichen, also es ist ja einfach irgendwie praktisch ständig verfügbar, dass wir uns irgendwie vergleichen können mit anderen Menschen, wie können wir denn da versuchen, damit psychisch gesund umzugehen?
Meinst du eher so ich als Mensch oder ich als Psychotherapeutin? Du meinst eher ich als Mensch, ja?
Na, du bist ja beides. Also du darfst deine therapeutische Expertise schon mit reinnehmen in die Beantwortung dieser Frage. Es geht schon aber eher darum, was wir auch empfehlen können aus unserer Expertin.
Weil ich glaube, der Unterschied ist ja eben der, den du vorhin ja auch ausgeführt hast. Ne? Es ist ja was anderes, Menschen, die uns zu begleiten, die jetzt irgendwie schon im Leben stehen, als Menschen zu begleiten, die in einer vulnerablen Phase vielleicht es nicht so gut mitbekommen haben. Ne? Ich finde, das ist ja schon, also weil bei Menschen wie uns würde ich jetzt eher sagen, du hast ja vorhin ein gutes Beispiel gebracht, du versuchst halt, das dich so einzuschränken, dass das halt nicht so einen großen Raum einnimmt. Du hast vielleicht verschiedene Maßnahmen in deinem Leben, das schwarz-weiß zu stellen, dein Handy oder einen Timer zu stellen oder Instagram zu löschen oder
so. Also das wäre so das Schlagwort bewusster Medienkonsum.
Genau. Mhm. Und das funktioniert ja aber nur bei
Medienkompetenz auch.
Ja, als genau. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist natürlich was, wo du halt eine gewisse Festigkeit ja auch schon haben musst und diese und du ja auch dich nicht so reingesogen fühlst von den, weil deine Bedürfnisse ja grundsätzlich in deinem Leben ja schon auch gut befriedigt werden, ja? Also mit sozialem Netz, mit Arbeit, du hast irgendwie ein wertegemäßes Leben einfach dir aufgebaut schon, ne? Und das ist ja einfach bei Jugendlichen vielleicht eine ganz andere Fragestellung, was die da auch suchen und inwiefern das ein Teil deren Identitätsentwicklung ist. Und da muss man, glaube ich, schon nochmal anders drauf eingehen. Und das ist ein Problem, was ich nicht gut beantworten kann. Auch der Grund, warum ich nicht Kinder- und Jugendpsychotherapeutin geworden bin. Weil ich das einfach nicht so gut weiß, würde ich sagen.
Aber ich finde, also du hast schon Punkte, die ich mir auch notiert hatte, schon mitgenannt. Also so sich zu überlegen, wer bin ich denn? Also worauf baut sich denn mein Selbstwert, unabhängig von Leistung und dem, was ich eben da so konsumiere? Also einen Raum zu schaffen, wo ich mir diese Frage überhaupt erstmal stellen kann und irgendwie nach und nach vielleicht da so ein paar Säulen ja, aufbauen kann. Was macht mich denn eigentlich aus?
Na, und ich finde schon, das ist ja auch ein Teil der Therapie, weil natürlich habe ich auch junge Menschen mit problematischem Medienkonsum, einfach was zu schaffen, was alternativ ist und was sich mindestens genauso gut oder also auf lange Sicht ja meistens dann noch viel besser anfühlt. Nämlich, was weiß ich, ein Verein, ein Hobby, ein Freundeskreis, meinetwegen auch Dating, ja. Jetzt mal unabhängig von der, sag ich mal, leistungsbezogenen Karriereschiene, gibt's ja oft schon auch da einen Mangel im Leben und den aufzubauen, ist, glaube ich, schon einfach fundamental wichtig, weil du einfach dann weniger Zeit hast, ne? Wenn du halt den ganzen Tag bist, wenn du halt abends noch was machst, 3 Stunden mit Freundinnen, dann hast du halt 3 Stunden weniger Zeit, Social Media zu konsumieren.
Ja.
Und das, ich finde, das ist das, was ich vorhin auch, glaube ich, meinte, dass es schon so ein gewisses Vertrauen in mir gibt, dass wenn Menschen die Möglichkeit haben, irgendwie anderweitig wertekonform zu leben oder anderweitig diese Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, dass das dann auch einfach automatisch einfach weniger wird.
Ja. Ja, und ich denke auch, das ist gar nicht unbedingt nur ein Impuls, den man Menschen geben kann, die schon Probleme entwickelt haben, sondern das ist ja also eine ziemlich allgemeingültige, hilfreiche Herangehensweise. Also,
stimmt, ja.
Das ist ja generell, das können ja auch unsere Hörerinnen und Hörer sich irgendwie als einen hilfreichen Punkt für sich vermerken. Also dafür muss man ja keinen kritischen Medienkonsum haben. Oder da kann es auch sein, dass man so ganz, ganz kleine Tendenzen wahrnimmt und dann ist das trotzdem was Hilfreiches. Ja. Also das kann ja, also es ist natürlich je nachdem, wie intensiv man da auch intervenieren muss, je nachdem, wie stark die Menschen dann auch beeinträchtigt sind durch ihren Medienkonsum. Aber die Inhalte, die du jetzt genannt hast, sind ja für jede Art von Medienkonsum geeignet.
Ja, für jede Art von Mensch auch. Ja. Grundsätzlich eine Frage, wie kann ich mein Leben nach meinen Werten orientieren? Ne?
Genau, und wie kann ich auch schauen, dass mein Leben in der realen Welt mehr meinen Werten entsteht, aber eben auch, wie kann ich die Beziehungen auch außerhalb von sozialen Medien auch intensivieren und ausbauen, dass ich damit eben auch zufrieden bin und dass eben meine Bindungswünsche nicht nur über soziale Medien dann auch befriedigt werden.
Aber kann ich noch einen letzten Punkt ansprechen, bevor wir zu Ende kommen? Das ist vielleicht ein Punkt, den wir in einer anderen Folge noch mal mehr auch elaborieren könnten, weil ich glaube, das, was wir heute ja noch gar nicht so richtig besprochen haben, ist ja auch das Thema so soziale Medien. Also ne, viele Menschen kommen ja von der Arbeit und von irgendwas nach Hause und dann konsumieren so soziale Medien, statt zum Beispiel, wie man früher gemacht hat, ein Buch zu lesen oder sowas. Mhm. Ne? Weil man braucht ja irgendwie eine Erholungszeit. Und die wird halt oft auch über so kurzfrequentes Content, kurzfrequenten Content, weißt du, was ich meine? Kurzfrequenten Content.
Oder so.
Genau. Der halt super kurzer Content, der halt die Aufmerksamkeit.
Auch immer kürzer, ne?
Genau. Und das ist natürlich schon auch nochmal ein anderes Problem, was wir halt noch nicht so im Fokus hatten, ne? Dass unser Gehirn ja auch einfach daran adaptiert und wir nicht mehr sagen, okay, ich komme nach Hause und ich bin erschöpft, schaue ich mir einen Film an, was vielleicht unproblematisch wäre, ja, sondern ich mache halt in dieser Zeit 2 Stunden lang, konsumiere ich halt Social Media. So,
das oder ist, ich mache einen Film an und gucke die ganze Zeit auf mein
genau,
Handy.
Genau, genau. Oder ich lege mich einfach ins Bett und höre mir einen Podcast an, ohne was anderes zu machen. Das macht ja fast niemand mehr, ne? Und das macht ja schon auch was mit uns, dass wir halt Erholung damit assoziieren, dass wir halt aufs Handy schauen oder sowas, ne? Statt das zu trainieren, dass wir wieder langfristig Aufmerksamkeit lenken können auf Sachen, die wirklich vielleicht erholsam sind. Aber abgesehen davon, dass Erholung nicht immer nur sein muss, ich liege irgendwo rum und konsumiere was. Aber wenn ich das wirklich mal brauche, was ja durchaus auch sein kann, dann gibt's halt einfach vielleicht schon eine Verarmung dessen, was ich da konsumieren kann, weil mein Gehirn darauf so gepolt ist, nur noch so 4 Sekunden Aufmerksamkeit Sachen zu schenken.
Cooler Abschlusspunkt, oder? Finde ich auch richtig gruselig.
Ja.
Also das, ja. Ich mag das selber auch manchmal so ein bisschen, dass das, dass ich mich so schnell so unterstimuliert
fühle.
Ja,
voll.
Also es gibt, wenn mich ein Film oder so total begeistert und der ist ganz langsam, aber er begeistert mich, dann kann ich mich da 100%ig drauf einlassen. Aber wenn man dann so denkt, so, oh, ja, ist ganz interessant, aber jetzt nicht so richtig. Und wie der Impuls, dann kommt so, ach, ich könnte jetzt irgendwie nochmal kurz auf dem Handy was schauen.
Ja, aber auch ja, wie kommst du da rein? Ne? Du kommst vielleicht gestresst von der Arbeit, dann machst du dir ja vielleicht nicht direkt einen Film an, sondern dann guckst du vielleicht aufs Handy und dann bleibst du halt da hängen, so, ne?
Ja.
Und dann fragt man sich ja selber manchmal auch gar nicht, was brauche ich eigentlich gerade? Will ich einen Powernap halten? Will ich was essen?
Oder brauche ich vielleicht, oder wäre es vielleicht gut tun, ein bisschen in Bewegung zu
kommen? Ja, genau, genau.
Einen Spaziergang zu machen, ohne sich irgendwie nochmal zuzuballern mit Informationen oder.
Ja.
Sondern einfach nur eine Runde bewegen und einfach nur gucken.
Ja, oder will ich einfach aus dem Fenster schauen, den Baum anschauen vor meinem Fenster, weißt du, ohne irgendwas
anderes. Das ist, glaube ich, relativ wenig
heutzutage. Genau, und das ist vielleicht schon nochmal ein Punkt, den haben wir jetzt nochmal so am Ende reingequetscht, aber das finde ich einen relativ wichtigen Punkt auch dabei, warum Menschen so viel Social Media konsumieren.
Ja, dass wir auch als Kollektiv Ruhe und Langeweile irgendwie so gar nicht mehr, also so, auch so niedrige Stimulationen gar nicht mehr auszuhalten scheinen.
Genau.
Aber das ist doch nochmal was, womit wir uns wann anders beschäftigen können. Und dann machen wir hier mal für heute einen Punkt und würden euch noch einen guten Resttag, Abend, Nacht wünschen, was auch immer. Ja, guck mich gerade ganz kritisch an.
Wir würden das nie machen.
Ja,
machen wir heute mal.
Machen wir heute mal. Und was wir auch noch sagen wollten, ist, dass wir uns sehr freuen, dass die letzten Folgen sehr viel gehört wurden. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr die vielleicht auch mal geteilt habt mit eurem sozialen Netz oder wo auch immer oder in den sozialen Medien passenderweise. Und da freuen wir uns total drüber. Macht das gerne weiter. Teilt es mit Menschen, wo ihr meint, die könnte das interessieren. Kommentiert bei uns bei Spotify, auf Instagram, falls wir mal irgendwann noch was posten sollten. Und sehr gerne bewertet auch in euren Podcast-Spielern uns. Das hilft uns sehr, noch ein bisschen sichtbarer zu werden.
Und meldet uns auch gerne zurück, wenn ihr was ein bestimmtes Thema hören wollt. Das hilft uns auch immer. Ja. Da freuen wir uns immer und wir greifen das ja auch gerne auf.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.